Hallo und herzlich willkommen zum Textilvergehen. Ihr hört die Ausgabe, ich glaube, es ist die 630 nach dem 2:1 Nachverlängerung des 1. FC Union Berlin über DSC Arminia Bielefeld im DFB-Pokal der Männer. Und ich begrüße in Berlin Olli. Hallo.
Hallo.
Und in auch Berlin, auch wenn ich immer als Kliniker sage, Nadine, hi.
Hallöchen. Ja, Eckliniker liegt noch knapp in Berlin, also können wir
anders
das...
Anders als Spandau?
Genau, wir können das irgendwie so nennen, das irgendwie haut das schon alles hin, was du erzählst.
Altkliniker ist quasi gleichzeitig Berlin und Brandenburg und von dort kommen wir, nämlich, also nicht Altkliniker, sondern aus der kleinen Schorfheide. Hallo Steffi.
Hi Sebastian.
Und wir haben uns gedacht, dieses Pokalspiel, das war so fantastisch, da müssen wir unbedingt mal drüber reden. Und
ein gewonnenes Spiel, ich weiß nicht, was man dagegen haben kann.
Ja.
Eine dann, Runde weiter.
Dann wäre der Podcast nach einer Minute beendet, wenn wir das so machen würden. Und damit wir nicht so super negativ sind und uns chronologisch durch die vielen Torschancen von Union hangeln müssen, haben wir uns gedacht, dass wir ein bisschen anders vorgehen. Und zwar, indem wir das quasi in eine dieser beliebten Listen zusammenpacken. So. Und zwar, was war furchtbar, was war gut gedacht, aber nicht ganz so gut ausgeführt und was war super. Ihr kennt das ja, ne? So aus irgendwelchen Memes und so weiter. Tire Lists, wie das auf Neudeutsch heißt.
Mhm. Und ja, nein, vielleicht. Kreuz an.
Nee, aber fast. Und wir fangen halt auch, um uns nicht ganz so, nicht auf einer negativen Note zu enden, fangen wir mit dem furchtbar an. Und enden dann mit dem Super. Sodass wir dann alle wahnsinnig froh sind, dass es am Sonnabend schon gegen Freiburg weitergeht.
Ich kann es kaum erwarten.
Ja, das habe ich auch
wir
den meisten...
Wir gucken mal, wie der am Ende der Sendung geht, Olli.
Keine Sorge,
am
Dienstag spielen wieder die Frauen. Ganz entspannt.
Ja? Ab dann wird alles gut.
Genau.
Leider ist bei mir da eine Dienstreise.
Dienstag halt, haha.
Ja, und ich komme in Berlin an, wenn schon angepfiffen wurde. Das ist tatsächlich sehr schade. Aber gehen wir völlig hart rein, Kategorie furchtbar. Und ich möchte noch mal kurz auch für unsere Hörerinnen und Hörer festlegen, das ist ja hier ein Safe Space. We listen and we don't judge. So, Nadine, bitte.
Harm Osmas.
Ich würde das schon fast unter Judgen verbuchen, aber erzähl immer mehr.
Ich hätte fast gesagt, es ist Tradition. Aber Nadine, bitte.
Ja, ich habe bevor ich ins Stadion gegangen bin, noch gar nicht weiter geguckt, irgendwie wer pfeift dieses Spiel. Und Christian sagte dann durch, oder beziehungsweise man hat es ja vorher schon gesehen, die Schiris laufen vorne zum Warmmachen lang und ich so, oh nee, das ist Harm Osmas. Und ich habe ihn einfach gefressen und das tut mir leid. Wahrscheinlich ist er ein lieber Kerl, aber wenn ich höre oder lese, Harm Osmas pfeift unser Spiel, dann ist das für mich der Moment, wo ich das erste Mal überlege, ob ich einfach direkt wieder nach Hause gehe. Das ist so ein bisschen wie Dennis Aitekin damals, so der alte Dennis Aitekin, der auch irgendwie immer gegen uns gepfiffen hat, in Anführungsstrichen. So komme ich irgendwie mit Harm Osmas als Schiedsrichter nicht zurecht.
Und was hatte ich in diesem Spiel, also außer dass du vielleicht ein bisschen voreingenommen, andere würden sagen, dass es Erfahrungswissen warst, gestört an Harm Osmas?
Ah, ich fand schon wieder, dass einige Entscheidungen irgendwie kurios waren. Dann die Foulbewertung schwierig teilweise. Und dann auch das Thema Nachspielzeit war dann auch wieder so ein bisschen kurios. In der regulären Spielzeit, die zweite Halbzeit, gucke ich mich mit einer Freundin an und sage, naja, und was meinst du, wie lange spielen wir nach? Und sie war so bei 6 Minuten. Ich habe gesagt, oh, ich hätte 8 getippt, also wären es wahrscheinlich 7. Und dann kommt, ja, die Nachspielzeit beträgt 4 Minuten. So, ich weiß nicht, ob wir da jetzt irgendwie zwingend ein Tor gemacht hätten oder nicht. Vielleicht hätte es geklappt, was auch immer. Aber 4 Minuten, wenn 6 Wechsel stattgefunden haben von beiden Mannschaften insgesamt und diese ganzen Liga-Unterbrechungen von Bielefeld, aber 4 Minuten schon echt ein bisschen knapp.
Olli?
Ich würde da noch wie Otto sagen, einen habe ich noch. Es gab, fand ich, zwei super krasse Schwalben. Also eine von uns, Kämlein, und ich glaube 90. Minute und dann auch ein Bielefelder. Also weiß ich nicht, finde ich, ist für mich beides super klar gelb. Unsportliches Verhalten konnte ich nicht verstehen. Und ich weiß nicht, wie ihr es gesehen habt, was Nadi gesagt hat zum Thema Foulbewertung. Auf der einen Seite bekommt Duki für einen aus meiner Sicht total geilen Zweikampf, wo es nur auf den Ball geht, gelb. Und auf der anderen Seite direkt, wahrscheinlich sogar wirklich direkt vor Nadi, ich weiß nicht, ich glaube, war Querfeld, auf jeden Fall grätscht einer von uns so einen Bielefelder so richtig in die Bande. Und das ist nicht mal faul für Bielefeld. Und wir haben uns alle angeguckt und hatten eigentlich das Gefühl, ey, mit Gelb kommen wir da gut raus. Und das ist sehr frustrierend und ging gar nicht irgendwie in eine Richtung, sondern gegen alle.
Das Kämlein-Ding, glaube ich, da hat Kämlein selbst gezeigt, dass das nicht wirklich was war. Also das glaube ich, würde ich nicht als Schwalbe bewerten. Aber was vorher ja auch mit Kämlein war, wo der um Harm Osmars rumrennen wollte in einer Situation, rutscht weg, kommt ins Stolpern, zieht dem Bielefelder, also zieht dem wirklich komplett die Füße unter dem Boden weg und Osmars pfeift das irgendwie als faul, wo Illich dann auch hingegangen ist, gesagt hat so, ey, der ist doch gerade um dich rumgerannt, der ist doch einfach nur gestolpert und kriegt Illich eine gelbe wegen Meckern. So, was?
Also auch da irgendwie so. Da muss ich hier vielleicht, also ich habe verstanden, dass sich Kämlein da aufgeregt hat, weil es war halt alles nur kein Foul. Aber also Illich hat sich da schon sehr ausdauernd beschwert über eine Sache, wo ich dachte, okay, ob der Schiedsrichter das jetzt richtig macht oder nicht, aber der wird es jetzt nicht ändern, weil du es sagst. Und ich hätte ja noch eine fiese Frage für dich, Nadine. Als du mitbekommen hast, dass Harm Osmars pfeift, warst du dann traurig, dass es keinen VAR gibt? Das ist ja jetzt wirklich so die Frage zwischen möchte sie links langfahren und überfahren diese Oma oder rechts langfahren und überfahren diese drei süßen Katzen?
Und wer denkt dabei sofort an Dina Orschmanns Videoeinblendung?
Niemand möchte, dass der VAR existiert. Also da bin ich, oder okay, vielleicht nicht niemand, aber es gibt, ich gehöre zu der Kategorie, die den VAR nicht haben möchte. Konsequenz daraus ist natürlich, dass Entscheidungen später diskutiert werden können, die der Schiri nicht gesehen hat. Tatsachenentscheidungen, Das Ding ist, Harm Osmars ist ja mit VAR schon nicht gut. Und ohne ist er auch nicht besser.
Ich würde gerne ins Protokoll geben, dass ich den VAR gern haben möchte. Und dass ich finde, dass so wie die generell die Spiele jetzt gelaufen sind an den letzten beiden Tagen, man eher merkt, dass quasi die Schiedsrichter sich jetzt schon sehr dran gewöhnt haben und ich so das Gefühl hatte, dass einfach Entscheidungen nicht mehr getroffen werden, beziehungsweise wahrscheinlich du bist auf Autopilot und lässt was durchgehen und dann kommen die Wiederholungen und dann merkst du einfach, ui, war ja doch abseits, was Dortmund da gemacht hat. So.
Technische Unterstützung macht dumm.
Das ist nämlich der Punkt, also das ist ja so wie das, was jetzt so bei einigen Untersuchungen zu Chatbots irgendwie so kam, dass Leute da ihre Fähigkeiten verlernen oder nicht aufbauen, wie auch immer.
Na, die geben die ab.
Oder geben sie ab. Mhm. Lukas Kwaśniok hatte, glaube ich, gesagt nach dem Spiel jetzt ohne VAR und Bayern Abseitstor oder nicht, ist mir auch egal, dass die plötzlich ohne Navi fahren würden.
Mhm. Ja.
Und wir haben das in dem Spiel ja gesehen und das spricht doch eigentlich eher für Nadines These, dann einfach komplett abschaffen, dass ja auch diese Abseits-Sachen auch so verspätet gepfiffen wurden, als würde es ein VAR geben. Wo ich dachte so, Leute, was ist denn mit euch los? Wieso geht, das war relativ am Anfang, 5. bis 10. Minute irgendwo in dem Dreh, als dann noch jemand von Union in den Zweikampf gegangen ist.
Mussten sich das nochmal kurz durch den Kopf gehen lassen.
Mhm. Wo ich dachte so, wenn sich jemand bei diesem Zweikampf verletzt hätte, weil sobald der Zweikampf geführt wurde, ja, war abseits. Ich so, ja, das wusstest du doch vorher schon, Junge. Also das regt mich ja wirklich, das regt mich wirklich auf, ja, stimmt. Okay. Ich war eigentlich gerade bis eben war ich so in der Falle und dachte, ja, haben Osmars Folklore, lass sie reden, aber ja, das ist ja furchtbar. Und VAR, bin mittlerweile ja auch da, wo Nadine ist und sage halt so, nö, weg damit. Also dann, weil so viele schlimme Fehler sind es halt nicht, die diesen ganzen Driss irgendwie rechtfertigen würden.
Ja, ja, und eben, gesagt, und dann rege ich mich doch lieber drüber auf und sag, boah, das hat er nicht gesehen, das hätte der sehen müssen, er stand 2 Meter daneben, um dann aber auf den Punkt zu kommen, ja, aber mein Gott, ist halt ein Mensch, der macht halt Fehler, ist halt so, und dann ist es, also muss man es halt hinnehmen, dass der einen Fehler macht, genauso wie unsere Stürmer halt neben das Tor schießen.
Check mal als, kurz das Protokoll. Als auch am Osmos ist ein Mensch, ja, richtig.
Ja, Tatsache. Aber also dann reg mich dann halt lieber darüber auf, als mich darüber aufzuregen, dass dann irgendjemand 20 Minuten am VAR-Bildschirm steht und dann am Ende trotzdem die falsche Entscheidung trifft. So. Aber gut, wir wollten ja nicht über den VAR reden.
Nee, wir wollten einfach darüber reden, was furchtbar ist. Insofern passt der VAR vielleicht doch, auch wenn Olli, warte mal kurz, warum genau wünschst du dir den zurück? Nur weil es den prinzipiell gibt, willst du den jetzt auch im DFB-Pokal von Anfang an haben oder findest du den prinzipiell auch toll?
Ich finde ihn prinzipiell vielleicht nicht toll, weil irgendwie die DFL das nicht hinbekommt, den irgendwie praktikabel zu implementieren. Aber ich würde lieber einen VAR haben und weniger krasse Fehlentscheidungen als kein VAR und dann sagen, ja, haha, ist halt Tatsachenentscheidung. So wie es jetzt ist, beziehungsweise wie es gelebt wird, finde ich es nicht gut. Ich habe halt so eine American Sports Schwäche. Das heißt, ich sehe auch irgendwie, dass es geht im Football, dass du das hinbekommst, ohne große Verzögerungen, mit guter Entscheidungssicherheit. Aber das ist, glaube ich, eher so ein unrealistischer Traum. Also so wie es jetzt ist, ich finde am schlimmsten gar nicht irgendwie sowas wie Abseits, das ist dieses Ding nach dem Tor, ne, dass du im Prinzip immer unter Vorbehalt jubelst, beziehungsweise ich ertappe mich ja selber, wenn wir ein Ding fressen, dass ich eigentlich erstmal warte und gucke, ja, ne, quatschen die miteinander und das ist halt auch Kacke, also es ist halt alles irgendwie auf Mute oder auf 50%.
Und VAR in Deutschland ist also wie Digitalisierung in Deutschland, habe ich das jetzt richtig verstanden?
Ey, jetzt geht's aber hier. Du meinst ja, besser als sein Ruf oder so?
Ja, genau das meinte ich.
Nee, eher so wie Deutsche Bahn oder BVG, weißt du? War aber mal eine gute Idee, aber haben wir dann einfach nicht weiter verfolgt.
Ich merke diese Kategorie furchtbar, da müssen wir uns eingrenzen. Wir meinen natürlich furchtbar auf dieses Spiel bezogen, nicht generell. Deswegen,
ja, aber die Abwesenheit des VAR war ja schon in diesem Spiel, also Thema. Die hat ja eine Rolle gespielt. Schon richtig.
Aber Olli, was fandst du denn noch furchtbar in diesem Spiel?
Ich mach's mir jetzt mal einfach und nehme immer noch nicht den Elefanten im Raum, sondern...
Okay. Bin mal gespannt, wer der Elefant ist.
Union.
Ah. Nein. Okay, nein, natürlich nicht. Hat er nicht gesagt.
Nee, ich klau mal was Nadine gepostet hat.
Stark.
Ja, aber ich disclaime das, ne? Also so wie man es bei der Nutzung von ChatGPT machen sollte, dass man auch sagt, hey, ich habe das benutzt, war Nadi, mein LLM, Bielefeld. Haha.
Ne? Oh Gott.
fand ich furchtbar. Vor allen Dingen gehe ich mal davon aus, dass wir auch noch über Bielefeld ein bisschen später reden werden, bei den anderen Kategorien. Das ist für mich total unverständlich. Also menschlich sowieso, auch bei uns oder beim Gegner, aber ich finde es einfach auch taktisch total dusselig, weil man sich aus meiner Sicht an 2 Fingern abzählen kann oder an was weiß ich wie vielen Fingern abzählen kann, dass man nur man ist ein Standard davon entfernt, dass man die Sekunden, die man da schindet, wieder zurückhaben möchte, was ja auch passiert ist. Und von daher, das ist so unnötig, dieses Affentheater irgendwie beim Abstoß irgendwie noch sich zu entkrampfen und ja, ich habe das nicht verstanden. Also ich meine, es war gut für uns, hat ein bisschen Leben reingebracht ins Stadion, aber trotzdem total unnötig.
Ja, den Punkt haben wir uns auch aufgeschrieben, ja. Bielefelder Krämpfe. Und weil das ist ja, ich habe das nochmal nachgelesen, in der letzten Saison war Bielefeld die laufstärkste Mannschaft aller 3 Profiligen. Da muss ja was richtig Schlimmes im Sommer passiert sein, also dass das jetzt so reinhaut.
Die haben alle mit Tusche in Amerika Burger essen.
Mit Tusche? Ja. Also das war erstaunlich, also weil es ja auch erstaunlich war, im Gegenzug, also bei Union, du hast den ja auch gemerkt, die sind ja jetzt auch nicht komplett rund gelaufen bis zur 120. Ja. Aber da hat sich keiner hingeworfen wegen Krämpfen oder so.
Selbst ein Rani Khedira hat es geschafft, 120 Minuten aufrecht zu stehen.
Jo.
Ja. Nur mal so, ne? Also der ist ja auch nicht immer der Fitteste. Aber wenn selbst er 120 Minuten ohne Krampf durchhält, dann weiß ich auch nicht.
Ja. Gut. Aber das war so der Punkt, den Olli gesagt hat. Steffi, hast du was oder soll ich was sagen?
Naja, du Thema hast furchtbar. Etwas, von dem ich, ach so, du hast es woanders einsortiert. Das, glaub ja. ich, das ist okay für mich, dann sag du was.
Ja, also was ich wirklich furchtbar fand, offen. Nee, ich muss vielleicht doch wirklich, nee, ich mach das nicht mit dem Elefanten im Raum. Weißt du, ich mach auch was anderes, Olli. Nee, ich würde sagen, und zwar eine Szene. Und die war wirklich furchtbar. Ich konnte am Ende auch ein bisschen drüber lachen, aber auch nur, weil es 120. Minute war und von Bielefeld wirklich nichts mehr dann kam. Aber dieser Konter von Tom Rothe am Ende. Er läuft alleine mit dem Ball und er läuft wie Forrest. Und dann weiß er aber nicht mehr, wo er langlaufen soll. Und dann biegt er da ab und da und alle so, schießt er jetzt, gibt er ab, schießt er und er läuft und er läuft und dann denkst du halt so, läuft er halt zur Eckfahne. Nee, auch nicht. Und er ist dann halt, ich meine es wirklich positiv, ne? Wie so ein Betrunkener, so nachts um 3 auf der Admiralbrücke oder so. Ja, dann hat er den Ball noch verloren und hätte beinahe irgendwie so einen Konter dann noch. Also wie gesagt, Bielefeld hatten ja nichts. Aber das war wirklich richtig furchtbar auf eine Art.
Ich finde das, wie du das beschreibst, beziehungsweise was ich dazu gesagt hätte, so krass, dass das so unterschiedlich ist. Bei mir war es kein Betrunkener, das war auch nicht Forrest Gump. Bei mir, ich weiß nicht, ob wir es erklären müssen, ich habe eher an Allen Iverson gedacht, Basketballspieler, vor 20 Jahren, der einfach oft mit dem Kopf durch die Wand ist. Und ich fand, da hat Tom Rothe hat hier Pirouette gemacht, 360 und durch die Beine und hat die Leute aussteigen lassen und es lag einer auf dem Boden, es lagen zwei auf dem Boden und wenn es geklappt hat, ist er der Held, aber es war halt, ja.
Kann sich
war
einer
er nicht, ne?
Kann sich
ja,
einer
aber ich finde, nee, ich finde, du siehst halt, was der Typ drauf hat, also ich glaube, das war im Großen und Ganzen zwar Chaos-Theorie, aber das war halt, ich fand schon, dass es auch Skill ist, also das ist schon cool.
Kann sich einer von euch noch an Patrick Zundi erinnern?
Ja.
Der konnte auch nicht viel mehr als Linie runterrennen.
Aber Tom Rothe ist ja da, also in dem Fall, der ist am Anfang ist er so gelaufen, so, ne? So, mhm. Und dann so abgebogen und dann hast du gemerkt, irgendwas.
Scheiße.
Das System, irgendwas hat ja nicht mehr funktioniert. Also weil, ach ja, wenn ich jetzt den Abschluss suche, dann hat der Bielefeld wieder den Ball, aber zur Ecke geht es halt auch nicht. Ach, das war wirklich
vielleicht hat er
schlecht.
Überlegt, ob er das Bier für die Kabinenparty aufgrund seines Geburtstages schon mitgebracht hat oder nicht. Also
ach, stell dir vor, ihr habt Geburtstag, ne? Also Happy Birthday, Tom Rothe, 21. Geburtstag beim Pokalspiel. Und dann musst du 120 Minuten fast bis zum Kotzen spielen. Eieiei.
Ja.
Habe ich auch gedacht. Also das ist auch ein Geschenk, ein besonderes, was die Mannschaft ihm gemacht hat.
Kriegt ja. Noch was aus der Kategorie furchtbar.
Na los.
Eine Sache, die mir ja wirklich selten passiert, wo ich dachte, ich werde langsam Sebastian. Ich habe mich am Ende geärgert. Wir haben dieses Scheißspiel gewonnen und man könnte eigentlich ausflippen, weil es so anstrengend und so schwer war. Und ich habe nur gemeckert. Ich war wirklich richtig unzufrieden. Man hätte, also wenn du mich angeguckt hättest, hättest du gedacht, wir haben das Ding verloren. Und da war ich reinweg entsetzt von mir selber. Ich dachte so, was diese Pokalspiele auslösen, das ist ja nicht feierlich. Also das war wirklich, ich habe die ganze Zeit nur genörgelt. Alles blöd, das hat mir nie gefallen, was war das für ein Scheißspiel. Ja, aber ihr habt das doch gewonnen. Ja, aber was war das für ein Scheißspiel? Und es ist eigentlich nicht meine Art, Pokalsiege zu feiern. Das hat mir hat dieses Spiel, hat mir ging es am Ende vielleicht so ähnlich wie Tom Rothe. Ich habe so ein bisschen die Orientierung verloren. Das war nicht okay.
Aber jetzt tanzt du ja schon um den Elefanten im Raum herum.
Ja.
Jetzt müssen wir mal auch so ehrlich sein. Das war ja auch ein furchtbares Spiel.
Ja. Und, ja, absolut.
Und damit bist du übrigens auch nicht alleine gewesen. Also ich habe jetzt sehr wenige Personen im Blog wahrgenommen und ich weiß nicht, wie es bei euch war, Nadine, Olli, die dieses Spiel fantastisch fanden und es genossen haben.
Die ersten 10 Minuten waren okay.
Mhm. Ich glaube, alle, die es super fanden, waren jünger als 10 Jahre.
Oder hatten, Glühwein gab es ja.
Ja,
gebrochen.
Aber ja, oder waren im Gästeblock, ne? Also ich sag mal, für einen unterklassigen Gegner ist das ja das Spiel, was du haben willst.
Ist richtig. Ja.
Vor allem, wenn du weißt, hat auch schon mal geklappt. Also,
ja.
Jetzt, man geht ja da auch nicht mit den schlechtesten Karten und Erwartungen rein, als Spielfelder. Zu Recht, wie ich finde.
Wobei ich mich frage, wie die Elfmeterschießen hätten bestreiten wollen, wenn die alle nicht mehr stehen können.
Ja, das ist ja dann schon ein Problem.
Das ist ja,
so ein Ding.
Das ist ja noch mehr glückslos als ich.
Macht es vielleicht auch ein bisschen unberechenbarer, aber ja.
Ja, aber also, Steffi, du, furchtbar war ja, dass
die Aussicht, dass überhaupt eine Verlängerung angepfiffen wurde?
Ja, aber war ja, dass ja, und vielleicht hast du auch deswegen so gemeckert, weil dieses Spiel ja so ein bisschen eine Fortsetzung des Spiels in Bremen war.
Ja.
Nur gegen Bielefeld.
Ja.
Und zu Hause. Und Union mehr Ballbesitz hatte.
Noch mehr.
Also, naja, es war jetzt in Bremen jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, aber es
ich
war jetzt.
Weiß,
aber jetzt war es richtig, jetzt war es ja wirklich mehr. Und ja, es das eingetreten ist, was wir auch schon, also über den meisten Teil des Spiels, dass Union halt nichts eingefallen ist. Ja. Und also Ballbesitz ist Lava für Union, das wissen wir. Das steht auch ein bisschen über dieser Saison als Überschrift. Und aber diese Eindimensionalität, die man ja gerne damit auch schreiben kann, ja, Union spielt das U des Todes, dann über Tom Roth, dann wieder zurück über die Mitte, dann mal gucken, was bei Trimmel geht, ach nee, dann nochmal zurück wieder und geht's jetzt bei Rothe, ach nee, immer noch nicht und so weiter und so fort. Und ich habe zwischendurch, auch das ist eigentlich dumm und dass ich zwischendurch mal aufs Telefon schaue, ist in den letzten Jahren nicht so häufig passiert eigentlich, aber da habe ich jetzt dann schon immer mal geschaut, wie steht es denn mit den Werten von den Chancen? Weil da kannst du dir oft viel anschauen, wenn Union 15 oder 20 Torschüsse hat, davon aber 15 irgendwo sind. Die Chancenqualität von Bielefeld war ja, glaube ich, mehr als doppelt so hoch wie die von Union. Das heißt, Bielefeld ist vielleicht nicht so oft vor das Tor gekommen von Union, aber wenn sie vor das Tor gekommen sind, waren sie super gefährlich. Und das ist ja ein Punkt, da würde ich jetzt langsam doch mal ein paar Themen aufmachen als Union. Sage ich jetzt mal so. Weil was mache ich denn, wenn ich solche Spiele habe, wie gegen Bremen, wie gegen Bielefeld, und es verfestigt sich auch als Trend?
Ja.
Das heißt, das, was wir beim Bremen-Spiel diskutiert haben, Eindimensionalität, die wurde ja vor allem anhand von André Ilitschs Auswechslung diskutiert. Jetzt haben wir sie nochmal anhand von Ballbesitz gesehen. Also es sind schon mal zwei Dimensionen, wo Union nicht so gut klarkommt. Also was mache ich, wenn der lange Ball nicht funktioniert? Der funktioniert nicht gegen einen tiefstehenden Gegner. Der funktioniert nicht ohne André Ilitsch. Und dann versuche ich es spielerisch. Hm. Und dann, muss ich ja sagen, das hat mich ja wirklich so, dann wechsle ich halt Oliver Burke irgendwann ein, wo ich sage so, aber wo soll er die tiefen Läufe denn machen beim Stand von 1:1 gegen Bielefeld? Also da war ich so ein bisschen und die luftige Verteidigung, die hatte ich ja schon ein paar Mal angesprochen, die wir auch jetzt wieder hatten. Das ist gar nicht so, dass die Verteidigung prinzipiell luftig ist, sondern es gibt da immer so einzelne Aussetzer, die dazu führen, dass plötzlich der Gegner sehr hohe Chancenqualität hat. Nutzen sie dann halt vielleicht nicht so gut. Manchmal schon. Mhm. Und das kann einem ja schon ein bisschen, naja, da kann einem manchmal Angst und Bange werden. Und nun ging dieses Spiel irgendwie, hat man dieses Spiel gewonnen? Ja, kann man auch so sehen. Und man kann es auch wie Christian Arbeit sagen, und das hat auch seine Berechtigung. Hey Leute, wer die Kinder, die hier so lange aufbleiben mussten, geht mal schön ins Bett. Die anderen feiert noch schön.
Trinkt einen.
Trinkt einen, genau. Kann man wirklich so machen, ist auch gut, ist vielleicht auch besser nach so einem Spiel. Aber ich finde, bei Lichte betrachtet, stellen sich schon viele Fragen.
Das wäre auch für mich das große Thema. Also klar kannst du irgendwie noch Passivität mit reinbringen, aber so dieses, also für mich ist es irgendwie so ein bisschen bipolar, wie wir die Saison sind. Also du hast quasi die Hälfte der Spiele so wie jetzt und in Bremen, wo genau das ist, was Sebastian sagt, und dann am Ende guckst du irgendwie in die Statistiken, habe ich übrigens auch gemacht, und da steht dann da, dass wir 50 Flanken geschlagen haben in 120 Minuten.
Wow.
Das heißt, Bielefeld hat 14 geschlagen, also laut FB-Ref. So. Und das, weiß ich nicht, das ist so Lemming-mäßig, ne? Also wir rennen gegen die Wand, das tut weh, und dann rennen wir wieder los und rennen gegen die Wand und es tut weh. Und ich frage mich halt, was, ne, das ist ja auch irgendwie der Running Gag gegen uns, ne? Keine Spielanlage und nur Rumgebolze und dann irgendwie einen reinmurmeln. Aber was ist denn, wenn wir keine Standards reinmachen, wenn nicht Duki einen reinköpft, querfällt oder so? So, ja, Flanken, und vielleicht, wenn wir Glück haben, gibt es noch irgendwelche Grundlinienläufe.
Ja, die übrigens, ach nee, da kommen wir später zu.
Also, was ist denn, also unsere Aussicht, ist quasi das jetzt das Ausnahmegesicht, was wir sehen, oder ist es das normale Gesicht?
Ich würde das gar nicht so, ich würde sagen, es ist halt das normale Gesicht, und das ändert sich je nachdem, ob wir gegen einen Gegner spielen, der kompakt steht oder der uns auch Räume gibt, wie meinetwegen Frankfurt.
Ja.
Und das hat bestimmt niemand gesehen, und es wird sich nicht rumsprechen wie vielleicht vor 2 Jahren, dass man einfach Union den Ball geben muss und dann passiert schon nichts Gefährliches. Aber das ist jetzt auch sehr sarkastisch gesagt, weil ich muss sagen, das stimmt ja nur zu einem Teil. Die ersten 10, 15 Minuten waren wirklich gut. Aber es scheint sich auch zu verfestigen, dass es A, sehr gefährlich für Union ist, wenn man in Rückstand gerät, aber auch wenn man führt. Sehr früh.
Ja, auch sehr spät. Also ich habe das.
Also ist eigentlich egal.
Ja.
Alles gefährliche Ergebnisse.
Alles gefährlich.
Wir sind ja bei Union erst ab dem 6-0 sicher. Also 6-0 in der 80.
4-0 geeinigt, Nadine, aber das Frankfurt-Ding hat mich ein bisschen gebrochen bei meiner Sache.
Siehst du.
Aber ja. Ich weiß nicht, was ich damit jetzt, also woran ich das festmachen soll. Beim letzten Mal habe ich ja gesagt, wer Baumgart verpflichtet, bekommt Baumgart Fußball. Ist halt so. Und ich bleibe auch weiter dabei, dass ich sage, auch so kann und wird man die Klasse halten. Augsburg hat das 10 Jahre vorgemacht, also das ist jetzt auch nicht so wild.
Ich möchte nicht Augsburg als Vorbild haben.
Aber es ist schon, ja, gut, es stellt halt Fragen. Wollt ihr das noch vertiefen oder reicht das? Weil ich habe so das Gefühl, wir wiederholen uns da auch von Podcast zu Podcast.
Du möchtest die Kategorie furchtbar gerne zumachen.
Ich würde die auch zumachen, wenn es ja denn jemand, ihr habt noch was furchtbar war.
Nur die Pokalhymne, die irgendwie völlig.
Oh, ja!
Danke, Nadine!
Gerne. Warum sagt ihr es selber nicht?
Schon verdrängt.
Die hat einfach, also gefühlt die Musik von uns vorher in einer normalen Lautstärke, und dann hast du da 738 Minuten lang diese komische, nervtötende Pokalhymne, die dann auch noch in einer Lautstärke da durchgeballert wird, wo ich mir denke, so, Alter.
Das sind Emotionen, Nadine.
Meine Nachbarn in der Klinik waren, glaube ich, auch wach und genervt von der Hymne, die in Köpenick abgespielt wurde, so. Keine Ahnung. Also, nee, dann lieber Champions League-Hymne im Bernabeu.
Ja, wenn es sein muss, ne?
Ja.
Aber
ist ja auch quasi das Gleiche, oder? Heimspiel Bielefeld.
Nee, die alte Försterei ist schon schöner als das Bernabeu, braucht man nicht drüber streiten. Aber, naja.
Also vor allem, also jeder, ich muss jetzt so sagen, entschuldigt, es ist ja auch, Kinder hören ja nicht mehr zu, es ist hier schon nach 20 Uhr, aber jeder verschissene Wettbewerb bildet sich ein, eine eigene Hymne zu brauchen. Ja, selbst die zweite Liga der Frauen, ihr erinnert euch an diesen damaligen Auftrag mit dem Fahnenmeer und so. Und wo ich denke so, Leute, es ist nicht nötig. Also weder braucht die Bundesliga eine Hymne, die Conference League hat eine Hymne, die Europa League, wahrscheinlich die Nations League, ich guck's nicht. Alles hat eine Hymne, wo ich sage, aber das ist ja mittlerweile, ich kann dir in 2 Minuten dieses Ding, was da beim Pokal jetzt lief, per KI generieren. Das ist
wir sind
ja
uns
auch
nicht sicher, ob es nicht genau so entstanden ist.
Es ist einfach so billo austauschbar mit diesen Pseudo-Streichern. Da fehlte bloß noch eine Drohnenfahrt dazu irgendwie und irgendwelche historischen Bilder, die irgendwelche Emotionen, immer wenn es laut wird und dann geht die Kamera, fliegt durchs Stadion, durch die Katakomben, dann wird es leiser und dann kommt es raus und dann geht es wieder hoch und dann sieht man den Pokal und Guido Buchwald, wie er den hochhebt. Also ich, genau.
Und Bengalos im Hintergrund, ganz wichtig.
Ja,
das,
natürlich.
Das mag ja bei so einem Spiel wie Hoffenheim gegen Wolfsburg vielleicht ganz schön sein, dann ist dann irgendwie auch mal was los. Aber wenn irgendwie zwei Traditionsvereine gegeneinander spielen, ja, Union gegen Bielefeld, dann brauchst du ja da nicht noch irgendeine Hymne, die dich da irgendwie nochmal komplett nervt und dir die Ohren wegdröhnt. Wenn du hier Frauen-Bundesliga sagst oder zweite Liga, denkt man an die Meisterfeier der Frauen. Ja. Ja, die Frauen sind gerade Zweitligameister geworden, das Stadion ist ordentlich gefüllt für die Frauen. Und anstatt, dass wir irgendwie diese Mannschaft feiern und besingen können, werden wir da zugeschallert mit irgendeiner Rotzmusik, ja, die wirklich keiner hören will in dem Moment. Wo man sich denkt so, ey, kann mal bitte irgendjemand Kaffee über diese scheiß Anlage rüberkippen?
Och, ja, nee. Da hast du auf jeden Fall einen Punkt getroffen. Also das hat mich auch massiv genervt. Aber es ist natürlich dieser Rahmen, ne? Alles braucht ja so ein Corporate Design, auch so ein DFB-Pokal und das muss dann in Illertissen genauso klingen wie bei Union Berlin.
Es ist fucking Fußball.
Ja.
Entschuldigung, Pieping, Fußball.
Nee, du kannst ruhig. Ist alles gut. Okay, aber jetzt, ich frag nochmal, damit wir uns sicher sind. Verlassen wir jetzt diese Kategorie furchtbar?
Ja.
Und kommen jetzt in meine Lieblingskategorie. Gut gedacht, aber nicht ganz so gut ausgeführt.
Das okay. Von mir aus okay.
Okay. Ich weiß nicht, wer möchte denn anfangen? Sonst ich hätte auch was.
Naja, ich könnte.
Mach.
Ich könnte. Also ist jetzt eine Schlange. Dieses gut gedacht ist tatsächlich das Kreieren von Torchancen. Ich will jetzt deren Qualität nicht bewerten, das meine ich nicht. Aber es werden Torchancen kreiert und das habe ich... Also das ist irgendwie quasi neu dazugekommen, nicht neu, aber das war, das hat lange gefehlt und das ist jetzt irgendwie da. Das Dumme ist, und das ist dann dieses nicht so gut ausgeführt, wir brauchen ja keinen Gegner, um die zunichte zu machen. Also das war so oft dieses nicht, also so nicht aufeinander abgestimmt den Ball nach vorne bringen, dann irgendwie sich alleine dort wiederfinden, nicht wissen, was mache ich denn jetzt mit dem Ball? Und warten, bis der Gegner sich ordnungsgemäß sortiert hat, bevor man irgendwas machen kann. Und das hat immer alles so furchtbar lange gedauert. Also es gab irgendwie, es gab ein schönes Nach-Vorne-Spielen. Und wenn man aber da ist, wo es gefährlich wird, dann kam plötzlich alle zum Erliegen. Dann war das irgendwie, warte mal, kann ich nochmal das Handbuch lesen? Das war total anstrengend. Das war super anstrengend zu gucken auch. Und das macht mich gerade richtig fertig, weil das nicht irgendwie offensichtlich die Möglichkeit gibt, einen einfachen Abschluss zu suchen oder irgendwas Sinnvolles mit dem Ball zu machen. Also das ist so wie Ladehemmung, das sieht ganz schrecklich aus. Mhm. Ihr könnt mir das bestimmt besser erklären, was ich da sehe, aber in meiner Wahrnehmung versandet das immer, bevor man richtig was draus macht.
Nadine?
Ich habe gestern auch ganz oft diesen Spruch vom Dorffußballplatz irgendwie gebracht, so sollen wir euch einen Korb geben, damit ihr den Ball reintragen könnt. Ja? Zieht doch einfach auch mal aus der zweiten Reihe ab. Also die sind doch alle nicht Profifußballer geworden, weil sie nur wunderbar stehen können und gut aussehen. Ja, sondern die können ja auch Fußball spielen und die können ja auch gegen diesen Ball gegentreten. Dann sollen sie doch auch einfach mal ab dem Strafraum einfach mal raufziehen, anstatt dass man dann immer den Ball nochmal viermal querlegt. Und ja, ne, sonst so die Angriffe, die... Also wenn Olli hier sagt, 50 Flanken, schöne Grüße an Rasenfunk Max, also der wird sich drüber freuen. Aber wenn man da hört, irgendwie 50 Flanken, wenn da irgendwie am Ende zwei Tore auf der Anzeigetafel stehen. Ja.
Es gab ja vor allem diese Phase, als Union dann 2-1 geführt hatte, ging dieses Spiel ja noch ein bisschen. Mhm. Und Bielefeld war da in der Unterzahl. Und zusätzlich zur Unterzahl war, glaube ich, so ab der 115. Minute der Torwart von Bielefeld einfach Feldspieler.
Ja.
Und ab da gab es ja wirklich reihenweise Möglichkeiten, dieses Spiel auch einfach zuzumachen.
Ja,
zumal Union ja offensichtlich noch Kapazitäten hatte, überhaupt zu laufen.
Einen Schuss gab es ja, glaube ich, von Tom Rothe, der dann da so ab der Mittellinie oder sowas war. Ja, im Zweifel macht halt so eine Scheiße. Knallt den Ball doch einfach lang in die Richtung, im Zweifel geht er ins Tor aus. die Bielefelder müssen sich erstmal wieder sortieren, müssen wieder laufen, müssen weiterlaufen, laufen, 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 machst den Torwart auch noch mit kaputt. Wenn der hin und her läuft, dann ist der, schläft der auch noch gut.
Ja. Nadine, hätte, Olli, wollt ihr was zu gut gedacht?
Ich hätte was, aber was Artverwandtes, was Steffi gerade gesagt hat. Also ich hatte in der Verlängerung, war ja Bielefeld recht früh in Unterzahl. Und ich hatte das Gefühl, dass wir auch wirklich mit Absicht versucht haben, die richtig viel laufen zu lassen. Also quasi das, was davor, so das war mein Eindruck. Und das fand ich, hat bis zu dem Tor auch wirklich gut funktioniert. Allerdings ab dem Tor war das dann wieder, ich weiß nicht, was es war, aber wir haben es halt ja nicht hinbekommen, gegen neun Bielefelder, wovon wahrscheinlich nur noch sieben laufen können, Chancen zu verhindern. Also es war ja quasi genauso wie nach dem 1-0, dass wir, also ich hatte so das Gefühl, wenn wir das weitergemacht hätten, hätten die wahrscheinlich gar nicht mehr den Ball gehabt, sondern wir hätten einfach irgendwie wie im Handball rumrum gespielt. Und dann wären viele von diesen anderen Situationen, wo dann der Torwart noch nach vorne kommt und der kriegt ja sogar einen Kopfball aufs Tor, wären gar nicht passiert.
Dass die dann nach dem 2-1 auf einmal wieder laufen können, die Bielefelder, ist ja wieder klar, weil sie dann irgendwie versuchen, nochmal was zu machen. Also sie sind ja auch, ab dem Zeitpunkt war ja dann Bielefeld doch nicht mehr. So, ne, sie konnten ja dann doch wieder laufen oder stehen bleiben in dem Moment. Ist halt ein bisschen schwierig. Aber hier dieses den Gegner laufen lassen, das haben sie in den Stimmen nach dem Spiel tatsächlich ja auch gesagt, dass das dann so der Plan für die Verlängerung war, weil sie gesehen haben, dass die kaputt sind. Wo ich mir dachte, ja, aber wenn das der Plan ist als Bundesligist, wir warten einfach mal, bis der Gegner umfällt, dann haben wir freie Bahn. Weiß ich jetzt auch nicht.
Aber so boxt Thomas Simpson.
Ja, so haben wir damals auch gespielt, wenn wir irgendwie B-Mädchen-Staffel sonntags auf irgendwelchen Plätzen in Berlin unterwegs waren, wenn wir gesagt haben, okay, konditionell sind wir besser als die. Aber das kann auch nicht Ziel in einem DFB-Pokalspiel sein.
Ich fand es zumindest eine Strategie.
Ja, okay. So. Okay, ja.
Ja, und was ich finde den anderen Punkt viel wichtiger, dass wie nach dem 1-0 der Führung und dann nach dem 2-1, dass man einfach sich so zurückzieht, ohne dass aber dieses Zurückziehen einem selbst Sicherheit gibt. Also hätte man eine Verteidigung, wo einfach klar ist, der Gegner kann halt aus 25 Metern versuchen zu schießen, aber ab dann tut's weh, dann wäre das ja auch okay. Dann kann man sich auch so zurückziehen, aber solange das nicht der Fall ist und auch ein Gegner wie Bielefeld so durchkommt, dann schwierig. Weil das ist dann gut gedacht, aber nicht so gut ausgeführt, so wie die Verteidigung beim 1-1. Also es ist schon okay, wenn man sagt, okay, wir rücken raus, um den Gegner dann auch im Zweifelsfall noch vielleicht abseits zu stellen. Aber A, muss das dann klappen? War, glaube ich, nicht ganz so. Und kann man damit rechnen, dass jemand von Bielefeld mit der Hacke den Ball weiterleitet? Wahrscheinlich würde ich sagen, nö.
Ja, nach dem ersten Mal hätte man damit rechnen können. Es ist ja dreimal passiert.
Ja, okay. So. Ja, also das war schon, und das sah dann am Ende hinten raus, weil du hast gesagt, das ist eines der beschissensten Gegentore der letzten Zeit.
Oh, ja. Das hat wirklich wehgetan. Ich kann nur sagen, dass ich habe so zugeguckt und war völlig fassungslos und dachte irgendwie, ich sehe, was hier gleich passiert. Und es passiert übrigens in Zeitlupe. Und ich weiß ja nicht, wen ich eigentlich verhauen will. Das hat mich irre gemacht.
Ja, und es ist nicht mehr Fabian Klos.
Ja. Ich will ja nicht weiter sagen. Ich stand wirklich einfach nur da und mir ist die Kinnlade runtergefallen. Olli will was sagen.
Ja, ich habe mich gemeldet. Nee, ich habe das Einzige, was ich jetzt auch noch für gut gedacht hätte, wären halt Spielernamen. Und beim Gegentor frage ich mich halt die ganze Zeit, kann man da irgendwie sagen, Renault muss früher rauskommen? Kann man da sagen, Rutte muss da irgendwie näher am Mann sein? Das, ja, okay, dann nix.
Also Sebastian sagt, ja.
Ich sage bei Renault nein und bei Rutte ja. In dem Fall. Also,
das war ja,
ich weiß nicht, der Weg für Renault war eigentlich zu weit, um da früher rauszugehen, weil die Situation eigentlich so ein bisschen unkalkulierbar war. Und von dem Zeitpunkt her, wie der Ball da kommt, also sich, also er macht das dann, aber er sieht dann halt dadurch auch richtig dumm aus. Aber ich würde sagen, der wirkliche, also wenn man das jetzt wirklich so als Kette irgendwie nicht betrachtet, sondern als wer könnte und so, ich glaube, Rote näher bei Mann.
Naja, aber es fing ja schon mit Illich an, der irgendwie erstmal am Gegner, also nicht richtig am Gegner dran ist und am Gegner dann vorbei rennt. Der, also so Klassiker, der setzt einfach einen Fuß auf den Ball und Illich rennt weiter. So, damit fing es ja schon an. Also es war ja wirklich...
Ich glaube, das war so ein Gesamtkunstwerk.
Ja, ja, so ja. Doof, hässlich, Slapstick, alles, was du willst. Das war einfach wirklich so, wo du dich schüttelst und denkst, das ist nicht euer Ernst.
Ja. Ich habe eine Sache.
Das war schon wieder aus der Kategorie oder, furchtbar. Ey,
ah, nee, ich war ja gerade dran. Nee, ich gebe gern Olli oder Nadine das Wort.
Bei mir
wir
war,
sind eigentlich theoretisch bei gut gedacht. Ne?
Genau, da war bei mir in der Kategorie jeder Angriff. Also genau das, was Steffi eigentlich gesagt hat.
Okay. Ich hätte jetzt auch nur noch Namen aufgeschrieben, aber ich glaube, das kommt eher aus dem Kontext. Also wie gesagt, Illich fand ich halt, hat es oft versucht, aber das, wofür er irgendwie unser Hoffnungsschimmer oder unser Lichtblick in den letzten und den Spielen davor war, wo er da war, das war alles irgendwie nicht da. Aber ansonsten hätte ich keine expliziten weiteren Punkte.
Ich habe sogar noch zwei.
Na denn?
Okay. Ich mache eine Sache ganz kurz, weil die passt hier so halb rein. Sonst passt ihnen gar keine von unseren Kategorien so richtig super. Und zwar fand ich in den ersten 10 bis 15 Minuten die Kombination Rote Ansa ziemlich cool. Da ist ja sehr viel passiert, also Rote Ball, Ansa überläuft und dribbelt sich dann irgendwie rein und versucht die Bälle irgendwie da im Strafraum zu platzieren oder schießt selber, was auch immer. Und das hat dann, weiß ich nicht, irgendwann Anfang erst Mitte erster Halbzeit nicht mehr so gut funktioniert und meine Vermutung war, weil das sah jedenfalls so aus, dass Bielefeld dort einfach eine Person mehr platziert hatte, so dass es 2-3 da häufig dann stand. Und die dann einfach nicht durchgekommen sind. Richtig blöd war die linke Seite dann und ab dann war es auch nicht mehr so gut ausgeführt, als Rote alleine auf links war. Das hat gar nicht so funktioniert. Was aber gut gedacht, aber auch nicht so gut ausgeführt war, war der Support beim Spiel. Nehme ich da auch nicht aus.
Ja.
Das war schon, also alle wollten. Ja. Aber ich sag mal, so dieser Funke, der so einen Support richtig zum Brennen bringt. Der einzig richtige Funke war eigentlich Harm Osmers irgendwann. Aber nicht die Spielweise. Oder man hat sich über liegende Bielefelder aufgeregt. Aber ständig waren so Situationen, wo ich bin ja Mecker-Opa. Das ist ja allen bekannt. Das ist auch akzeptiert, glaube ich, auch hinlänglich. Mhm. Aber diese vielen Fehler, die passieren, die würgen ja auch so nach vorne peitschen, so ab. Ja. Vor allem, wenn man ja selber nicht der Underdog ist in so einem Pokalspiel. Das macht es, glaube ich, wirklich schwierig.
Du willst singen, siehst dich aber gezwungen zu meckern und gleichzeitig geht nicht beides. Und das ist ein Problem.
Und dazwischen, ich weiß nicht, wer das alles so gehört hat, aber ich bin mir sehr sicher, dass Ali zwischendurch gesagt hat, die spielen so schlecht, wie wir singen. Und
ja, das stimmt.
Das sollte natürlich,
ja, so nicht sein.
Das sollte natürlich uns anstacheln, lauter zu singen. Und irgendwann.
Es ging auch phasenweise.
Es ging dann auch, aber und vor allem, also hinten raus ging es halt auch richtig raus. Also ich glaube, so eine Verlängerung möchte ich da gar nichts mehr sagen. Es war schon. Aber so die 90 Minuten waren schon.
Naja, das gibt aber manchmal diesen Moment, wo du merkst, dass im geradezu komplett falschen Moment ein Lied angestimmt wurde, das jetzt auch überhaupt nicht passt. Das weißt du aber nicht, wenn du anstimmst, sondern du stimmst es halt an und dann entwickelt sich das Spiel in eine andere Richtung, als du dachtest. Und da hast du halt manchmal sowas, dass du irgendwas hast, was einen ganz langsamen Takt hat und du bräuchtest aber eigentlich gerade Feuer und das ist dann nicht da. Das ist wirklich bescheuert, wenn Singen und Spiel quasi gegeneinander laufen und das ist öfter passiert. Das ist dann einfach auch ein unglückliches Aufeinandertreffen von Dingen halt, die du auch so nicht absprechen kannst in dem Sinne.
Ja, das ging ja beiden Mannschaften auch so.
Ja, das war halt tatsächlich, aber das war wirklich beiderseits total unkoordiniert, das stimmt schon. Und es war auch wirklich schwer, weil ihm ja eigentlich ständig irgendwie der Kragen geplatzt ist. Und dann musst du halt erstmal fuchteln. Also mir ging das ja auch so. Also ich finde es dann auch schwer, mich auf das Singen zu konzentrieren, wenn ich eigentlich schon wieder wutentbrannt bin.
Ich hatte übrigens das Thema Support auch drin stehen, hab's dann aber rausgelöscht, weil ich irgendwie beim Wiederholungen schauen oder von den Szenen schauen irgendwie das Gefühl hatte, dass es möglicherweise nur meine Wahrnehmung in meiner Ecke ist, weil ich genau das, was Steffi gesagt hat, bei mir gemerkt habe. Normalerweise, ich fand's, ne, es war ja vor dem Spiel, machen wir nicht häufig, dass schon beim Erwärmen die Mannschaft supportet wird, fand ich genau das Richtige, ja. Unterklassiger Gegner gleich zeigen, das ist wichtig, wir nehmen das ernst, ihr nehmt das ernst, ab dafür, ne, gehst früh in Führung. Und ich fand so ab dem Gegentor mit dem ganzen, ja, Fehlerfestival Bielefeld ist besser, habe ich auch, ja, geschwächelt. Also und das bei mir gemerkt. Ja, das können wir alle besser.
Ja.
Nadine, wolltest du noch was dazu sagen?
Nö.
Gut, dann können wir auch diese Kategorie zumachen und jetzt können wir richtig positiv werden, Leute. Ich bin wahnsinnig gespannt, dass man mag es nach diesen ersten fast 45 Minuten hier nicht glauben, aber das ist der Teil, der bei meinen Notizen der größte ist.
Ja, das ist auch schön, man braucht ja auch Dinge, an denen man sich festhalten kann.
Und Nadine, willst du mit was richtig, was war super?
Die Choreo. Als Fanclub-Mitglied der Bürgerbräu Haie muss ich natürlich sagen, dass so eine Choreo von dem Film Haie Alarm am Müggelsee großartig ist. Vor allem passte das ganz gut zu, also wir haben sehr gelacht, weil wir ja im Mai 30-jähriges Bestehen des Fanclubs hatten und hatten ja da eine Tapete auf der Waldseite, 30 Jahre Haie Alarm auf der Waldseite. Und dann jetzt die Choreo mit Pokalalarm am Müggelsee. Ja, cool. die gestaltete sich ja durch dieses große Spruchband unten am Zaun. Und dann durch einen Sonnenaufgang, Untergang über Blätter, die verteilt wurden im Block.
Mit Farbverlauf.
Und dann wurde ja über die Krananlage noch ein Bild von einem Pokal hochgezogen, dem Strandbad Friedrichshagen. Und der ein oder andere hat gefragt, ob das Frank Zander ist. Nein, es ist nicht Frank Zander. Es ist der Hauptdarsteller aus dem Film von Haie Alarm am Müggelsee, der Snake Müller in der Rolle, der halt da dieser Haijäger ist. Großartig. Und das Ganze wurde ja eigentlich dann in der Halbzeit abgerundet, indem ich glaube, das ist sogar die Titelmelodie vom Film, die dann direkt nach Pausenpfiff abgespielt wurde. Und das ist halt wirklich eine Choreo, wo man eine glatte 1+ vergeben kann und sagen kann, richtig, richtig geil ausgedacht, richtig, richtig geil umgesetzt, war wieder großartig.
Und das wichtigste Detail erwähnst du nicht?
Die Taverna de Urs, natürlich. Der Grieche spielt in dem Film auch eine große Rolle und dass dann die Taverna de Urs da ist, fantastisch.
Ich habe übrigens ungelogen an Steffi gedacht bei der Choreo, weil ich so fasziniert war, dass die ja nicht nur den Farbverlauf mit den einzelnen Blättern hatten, sondern dass das ja komplett durchgezogen wurde, also auch auf den Transparenten. Und ich habe wirklich überlegt, ob das quasi auch handwerklich, grafiktechnisch gekonnt ist. Und habe auch gedacht, so, ui, wenn du überlegst, so wie Choreos vor 20 Jahren aussahen, das ist echt fett und einfach richtig schön, ja.
Du musst halt richtig, also wir sind ja immer so nah dran, dass wir quasi sehen, wie sie entsteht, aber nicht sehen, wie sie aussieht. Das heißt, wir sehen das irgendwie immer sehr doll von der Seite. Und du hast schon ein bisschen mitgekriegt, wie das organisiert war. Also wie aufwendig das ist, auch dafür zu sorgen, dass bei so einem Farbverlauf die richtige Farbe an der richtigen Stelle ist und im richtigen Moment erscheint, weil da einen ziemlich straffen Zeitplan gab, wer wann mit welchem Blatt in Erscheinung tritt, damit es sich wirklich so aufbaut. Und das war schon sehr, sehr fein gemacht. Und ich fand's großartig. Ich kann dazu ja nicht, ich habe noch nie in meinem Leben eine Choreo gemacht. Ich werde also niemanden versuchen, sein Handwerk zu erklären. Aber ich fand es mega schön einfach. Also wirklich so, boah, so einen großen Raum zu bespielen, finde ich so irrsinnig. Also das ist wirklich nicht banal. Also jeder, der schon mal an der Hauswand gemalt hat, weiß wie, also du hast halt, das ist quasi unüberblickbar, das ist mehr als deine Augen erfassen können. Und das zu gestalten, finde ich richtig, richtig beeindruckend. Also bin ich großer Fan von.
Und das im Stehplatzbereich vor allem. Und, mit diesem Farbverlauf, das wirklich.
Wo du keine durchnummerierten Plätze hast und irgendwie gucken musst, wie stecke ich mir das ab, damit es halt auch wirklich von den Proportionen her hinhaut und so. Das ist krass. Also ja,
das, ich weiß gar nicht, was geiler ist, die Choreo oder die damals mit dem Flugzeug.
Oh, die war auch sehr gut.
Die ja auch diesen Farbverlauf hatte mit dem Himmel im Hintergrund.
Weil
also,
die das Stadion auch umrundet hat. Ne? Das ist auch nochmal, also das ist wirklich, das sind, das waren dolle Sachen, die da so.
Das war ein Flugzeug, nicht das Stadion umrundet. Ah,
genau. Das war der Torhüter, Entschuldigung.
Ja.
Ja.
Ja, so viele tolle Sachen. Also, ja. Also das war auf jeden Fall richtig, richtig super.
Und übrigens, du musst dafür nichts anzünden. Ich bin großer Fan von Anzünden, ja, das will ich jetzt damit nicht gesagt haben. Aber du kannst halt wirklich richtig abgefahrenen, großartigen Scheiß machen, ohne dass du gegen irgendwelche Regeln verstößt.
Aber was an der Stelle ganz gut passt, vielleicht mal eine kurze Werbeinfo für die Szene. Die haben in der Waldseite darauf hingewiesen, dass beim Freiburg-Spiel Choreo-Spenden gesammelt werden, weil einige Choreos anfallen und auch der 60. Geburtstag von Union bevorsteht.
Ja.
Also da Samstag dran denken, vielleicht mal den einen oder anderen Schein mehr einpacken und mal in die Dosen werfen, wenn die Jungs da im Stadion rumstehen.
Jo.
Werbung Ende.
Guter Hinweis, nee, wird gemacht. Wird prompt erledigt, Nadine.
Olli, was findest du super?
Ja, ich habe einen Punkt, da merke ich schon, da denke ich die ganze Zeit drüber nach, da habe ich Herzklopfen.
Oh Gott.
Nee, weil es ja auch schön, aber halt auch super traurig war. Das, was vor der Choreo passiert ist, fand
ja.
ich.
Steht bei uns allen, glaube ich.
Ja, also wunderschön. Also Hans-Joachim Lösching, Vorstandsmitglied, Besitzer oder zumindest Chef von der Druckerei, also ganz engagiert, wurde halt verabschiedet und das. Da merkt man auch wieder, ne, da können wieder die Rentner hier reden. So, ich weiß noch aus der Zeit, wo ich halt froh war, dass wir überhaupt 5000 Leute im Stadion waren, dass ich wirklich immer rein bin, Waldseite, und da stand er mit seiner Frau und mein Vater ist immer zu ihm gegangen und hat einen Plausch gehalten und ich, ältere Frauen mag ich sehr, bin zu seiner Frau gegangen, habe bei ihr das Programm gekauft und habe halt kurz einen Schnack gehalten. Und ich glaube, das geht halt Tausenden so, die diese Erlebnisse hatten. Wir haben auch beim Spiel nochmal mit den, ich sag mal, alten Gesichtern, die da seit 20 Jahren stehen, geredet. Da gibt es so viele einfach menschliche Situationen und die Choreo, also das Banner, was ja in kürzester Zeit irgendwie aus dem Boden gestampft wurde, die wirklich die Schweigeminute mit der einen Fackel, das war einfach wirklich, ja, klasse.
Und Bielefeld auch und komplett mitgeschwiegen.
Ja, das fand ich auch sehr, sehr anständig, das ist auch nicht selbstverständlich. Ja. Nee, du hast, glaube ich, an der Stelle sehr, sehr gut gemerkt, dass das jemand war, der an so vielen Stellen im Verein gewirkt hat, den auch einfach alle kannten und den, wo so viele Leute in Kontakt hin hatten, dass das einfach auch wichtig war, erstens überhaupt diesen Rahmen zu nutzen, um sich zu verabschieden, das auch machen zu können. Christian hat das irgendwann mal gesagt, das ist länger her und ich weiß gar nicht mehr, was der Anlass war, dass er sich gar nicht sicher war, ob das so eine sinnvolle Sache ist, Leute im Stadion zu verabschieden. Das bezog sich jetzt nicht auf so eine große Sache, sondern eher, naja, was halt so in der Halbzeitpause passiert und so. Und ich weiß, dass meine erste Reaktion war, selbstverständlich ist das wichtig, weil das so ein Bedürfnis ist. Also weil du sagst irgendwie, erstens, ich möchte das wissen. Ich wusste das nämlich nicht. Ich wusste nicht, dass Jochen krank war. Und das war wirklich eine Sache, die hat mich eiskalt erwischt und war wirklich, das hat mich richtig umgehauen, weil das halt jemand war, den ich auf einer persönlichen Ebene einfach sehr geschätzt habe, sehr mochte. Und wo ich aber auch darüber hinaus gesehen habe, was der für den Verein gemacht hat, bedeutet hat. Und wenn ich einfach an die Stiftung denke und so eine Dinge, der einfach gesehen hat, was muss gemacht werden und der dabei immer, der einerseits ein ganz ruhiger Zeitgenosse war, aber der total klar war und auch irgendwie immer eine Idee hatte, wie macht man sowas, was könnte man da jetzt sinnvollerweise tun? Aber ohne so rumzurumpeln, sondern der immer irgendwie einen zivilen, guten, gangbaren Weg gefunden hat und der so eine Art Diplomat war auch. Und das ist so wichtig, dass solche Leute einfach da sind. Und deswegen hat mich das dann eben umgekehrt auch sehr gefreut, dass so viele Leute sich dem anschließen konnten, weil er halt einfach für viele Leute diese Rolle gespielt hat. Und ja, das war auf alle Fälle ein extrem berührender und beeindruckender Moment. So.
Man spürt halt, was Jochen Lesching für eine verbindende Persönlichkeit auch war. Ja. Also jenseits von, was gewürdigt wurde, was er auch an Ideen und für die Identität wichtig eingebracht hatte und mit der Stiftung, sondern so wie Olli das schildert mit diesem Programmverkauf, wir haben ihn ja alle irgendwo in irgendwelchen Situationen erlebt. Das war für mich ja immer eine Person, die sehr für die Sache war.
Ja.
Und die eigene Persönlichkeit wirklich super weit nach hinten gesteckt hat in meiner Erfahrungswelt. Und diesen Spruch, der ja auch auf dem Verabschiedung für uns, um uns selber müssen wir uns selbst kümmern, das hat er, glaube ich, richtig krass gelebt. Deswegen fand ich das auch gut, dass das so mehrfach auch betont wurde. Weil es, also nicht nur für ihn, weil es halt auch um den gesamten Verein geht. Also das kommt ja auch aus einer Phase, als die Frage der Zukunftsfähigkeit von Union überhaupt zur Debatte stand und die sich natürlich an diesem Stadion irgendwie zum Beispiel entzündet hat. Und wenn du das halt so überlegst, wenn es halt diese Gedankenwelt an sich, wir müssen uns um uns selbst kümmern, nicht gegeben hätte, dann hätten wir uns, würden wir uns bis heute darauf verlassen, dass, dass das Land Berlin die alte Försterei mal saniert.
Ja.
Denn in der Zwischenzeit hätte man, ich weiß nicht, ob es den Verein dann noch so geben würde, aber das ist ja so ein Grundgedanke und wo er dann halt mitspielt, ist ja dann mit Wirtschaftsrat und so weiter und so fort. Und ich habe heute, und das fand ich, vielleicht ist das ein guter Punkt, ich habe heute erst gelesen, dass Dynamo Dresden auch sich im Wirtschaftsrat jetzt gegründet hat, also auch unabhängig vom Verein. Der hat sich ja damals auch gegründet, noch unabhängig vom Verein. Der ist ja auch bis heute unabhängig vom Verein. Und Dynamo Dresden dann für sich gesagt hat, das Vorbild ist da Union, weil sie halt diese Vernetzung in die Wirtschaft und so weiter überall benötigen. Und das muss halt auch passieren. Und da habe ich gedacht, Wahnsinn, dass das eine Sache ist, die 2003, glaube ich, hat sich der gegründet bei Union. Die da, also was das für eine Wirkung auch entfaltet über lange Zeit erst. Also über kurze Zeit hat sich damals auch schon was getan, aber über lange Zeit ja erst, weil man ja die Leute einsammeln muss, weil man die Kontakte knüpfen und vor allem auch pflegen muss. Mhm. Da passiert ja nichts von alleine. Ja, also wirklich fand ich auch sehr bewegend. Steffi, was fandst du denn noch super?
Martin Krüger.
Ja, elaboriere.
Jeder Mensch außer die Spieler in der Sommervorbereitung.
Ja, möglicherweise ist es so. Ich würde sagen, dieses Spiel hat Fitness gewonnen. Dieses Spiel hat einfach Ausdauer, Kondition und die bessere physische Verfassung gewonnen. Das war einfach die Tatsache, dass die Unionsspieler nach 90 Minuten noch laufen konnten und zwar so ja einigermaßen zügig. Und das ist einfach wirklich eine krasse Fitnessleistung gewesen. So, wenn das das richtige Wort dafür ist. Aber ihr wisst, was ich meine, Kondition halt. Also das ist wirklich so was, wo ich nicht dachte, dass das, also doch, ja, mir ist bewusst, dass das in dieser Sportart eine Rolle spielt, ja. Aber dass das sich so sichtbar stark auswirkt, das habe ich, glaube ich, in dem Sinne so noch nie wahrgenommen. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass es mir so doll aufgefallen ist. Und insofern, ja, Martin Krüger. Danke. Ja.
Wurde auch von beim RBB gefeiert, kurz in dem Text dazu, glaube ich, von Till Oppermann. Und
der hat oft recht.
Ja.
Also ich meine das ganz ernst. Ich mag seine Texte sehr und ich bin auch häufig seiner Meinung.
Dann darf ich jetzt auch mal was sagen, was super war. für mich und weil es halt auch so, es hat für mich auch so ein bisschen was versöhnt in diesem Spiel, der Jubel nach dem 2:1. Dieses, also erstmal dieses rumpelige Tor, das ja so rumpelig war wie dieses Spiel. Ich weiß nicht, der wievielte Nachschuss das war, ich glaube der dritte oder vierte, also Nachschuss, ne? Das sah alles aus wie Nachschuss. Und der hämmert den rein und dann rennt Daniel Duki zur Waldseite links, so wie Sebastian Polter beim 1:0 gegen Hertha 2019 im ersten Bundesliga-Derby danke nochmal, Dennis Eitekin, da hingerannt ist an die Bande und dann legt sich aber Duki, also der erst so alles rausschreit, dann legt er sich hin, wie ein halbes Jahr vorher, Grischa Prömel fast auf die Bande, ja, nach dem Jubel auf der anderen Seite. Und das hatte dann wieder so einen Gemäldecharakter, wo du in jedem Gesicht irgendwas siehst und was aus denen alles rausgegangen ist und so. Es war sensationell. Ab dem Zeitpunkt habe ich gedacht, okay, das war es wirklich. Weil alle wussten, du brauchst an diesem Tag eigentlich nur noch ein Tor in dieser Situation und dann ist das Ding erledigt, weil keiner von den anderen, von den Mannschaften würde auf dieses Tor noch reagieren können in der Verlängerung.
Das Geilste an dieser ganzen Situation ist ja eigentlich, dass es ja wirklich dieser Wiederanpfiff war in der zweiten Hälfte dann und Duki direkt mit nach vorne geht und es einfach genau das der Plan war. Irgendwie, also wahrscheinlich war eher der Plan, wir schlagen noch 25 weitere Flanken, weil wir haben erst 49. aber genau das ja irgendwie der Plan war, dass am Ende Duki einer von denen sein soll, der vielleicht im besten Fall das Tor macht. Und dann 35 Sekunden nach Wiederanpfiff ist dieser Ball drin, weil Duki den Ball da reingemacht hat.
Mit dem Fuß.
Ich wusste nicht, dass der zwei Füße hat. Ungelogen. War ich überrascht. Ich dachte, er hat nur einen Kopf.
Sonst würde er ja hopsen.
Er hat unten so eine Sprungfeder dran. Kennst du noch? Boing, boing, boing.
Danilo Hopsi klingt doch auch süß. ja, aber das habe ich auch als Punkt aufgeschrieben, dass das super war. Und dann auch die ganze Szene drumherum, weil nach dem Tor, wir haben vor uns eine Gruppe von, weiß ich nicht, 8 bis 10 Jugendliche sind es jeweils, die müssen so zwischen 15 und 17 Jahre alt sein, die wirklich das komplette Spiel über immer steil gehen, immer ordentlich mit supporten und da ihr Ding durchziehen und dieses Tor fiel und sie fielen so wie die Werbebande und wie die Mannschaft. Und das war einfach, also sie sind nie rücksichtslos, sondern ne, sie achten schon eigentlich immer drauf, aber ey, es war halt ein Tor und wir sind beim Fußball und wir sind auf Stehplätzen. Aber es war ein ziemlich geiler Torjubel auf jeden Fall. Haare wurden auch mit Bier gewaschen.
Für mich übrigens bei dem Tor war das Beste eher quasi dieses fünffache Ausrufezeichen, weil das war eigentlich genau die Emotion, die du halt das ganze Spiel über freisetzen wolltest. Ne, du guckst dir diesen ganzen Krampf an und das wird gestochert und es wird gestochert und Duki schiebt ihn ja nicht rein und er macht das nicht überlegt, sondern der haut einfach so doll, wie er das kann, das Ding oben irgendwie rein und das war, finde ich, ja, einfach absolut symbolhaft. So eine Situation, wofür du eigentlich die Dauerkarte, du gehst halt nicht Dauerkarte, aber du gehst ja genau dahin, um genau dieses Gemälde, diesen Moment halt zu sehen und das, ja, das passiert nicht oft genug leider.
Ja.
Es war auf alle Fälle so, dass ich sagen muss, das Foto war möglicherweise sogar schöner als die Situation selbst. Ist tatsächlich super gut. Und ich glaube, es war einfach so eine unfassbare Erleichterung in dem Moment. Also alle irgendwie so, oh, pff, endlich wieder atmen. Also das war wirklich, es ging ein großes Aufatmen, das in Ekstase gipfelte durch die Reihen, weil tatsächlich ja alle sind irgendwie ausgeflippt nach mir. Ist mir ja, ich pfeife ab. Und dann haben natürlich alle ängstlich auf die Uhr gestarrt.
Das war tatsächlich das Ding, warum haben wir kein Golden Goal mehr?
Ja.
Dann wäre das Ding jetzt durch, weil wir sind ja, da sind wir wieder beim Thema, wir sind ja immer noch bei Union. Mhm. Nur weil wir 2-1 machen, nach in der ersten Minute der zweiten Halbzeit der Verlängerung. Nee. Sicher ist man sich da nicht.
Nadine, falls du noch was super?
Nee, ich habe tatsächlich diese drei Punkte aufgeschrieben gehabt. Choreo, alles rund um die Schweigeminute und das Tor von Duki.
Olli, bei dir noch was?
Ja.
Ja, los.
3 Punkte sogar. Ich weiß. Also der erste ist Mitja, Dmytro Bogdanov. Ja. Ist ja bei uns irgendwie, sitzt jetzt schon seit Wochen auf der Bank, du kriegst irgendwie mit, dass der in der U19, U21 irgendwie alles zerlegt und irgendwie wöchentlich 2 bis 3 Tore schießt. Und ich habe, als er reinkam, mich erstmal gefreut, ein junger Spieler, gucken. Was mich aber wirklich, deshalb will ich es halt als super nehmen, ist einfach zu sehen, dass der A mit 18, zumindest in dem Spiel, körperlich immer mitgehalten hat. Wir haben bei uns am Anfang sogar abgeklatscht, weil irgendwie gefühlt bei den ersten zwei Kämpfen von ihm immer der Bielefelder auf dem Boden liegen geblieben ist. Er hat eine gute Chance gehabt, jetzt nicht platziert den ersten Kopfball gemacht. Der hat dieses Ding gehabt, wo er dem Bielefelder Torwart noch fast den Ball abnimmt und reinschießt. Also das stimmt mich hoffnungsvoll, obwohl es natürlich irgendwie schwierig ist. Oder ich weiß nicht, wie er sich quasi realistisch kurzfristig, mittelfristig ins Team spielen kann. Aber vielleicht schafft das ja Oliver Burke, ihm das zu ermöglichen.
Ich würde das gar nicht so gegeneinander ausspielen oder so, sondern ich glaube, Bogdanov, der hat diese Ansätze ja gezeigt und du hast das ja auch, die Situation auch geschildert. Man hat aber auch gesehen, dass er einfach ein bisschen Erfahrung im Männerfußball benötigt und bisher in den Jugendmannschaften halt da gut spielt und einfach diesen Schritt machen muss, also zu diesen Einsätzen kommen. Und was auch immer da jetzt dann passiert, ich würde da jetzt auch gar nicht so sagen, der muss jetzt jemanden verdrängen, der ist viel zu jung, sondern der muss sich diese Zeiten selbst erkämpfen und muss da irgendwie Erfolgserlebnisse holen. Wäre ein abgezockter Spieler da bei dieser Situation, wo er dem Torwart den Ball abluchst, einfach sofort dagegen getreten. Und das war zum Beispiel so eine Situation, wo ich glaube, ich sage, okay, der wird wahrscheinlich seinen Weg gehen. Union hat sehr viel Ablöse bezahlt für so einen jungen Spieler. Und ich würde dabei jetzt gar nicht sagen, der muss jetzt in dieser Saison Stammspieler werden oder er muss sich da irgendwo durchsetzen, sondern das Ziel für ihn müsste sein, eigentlich jede Minute Zeit in der Männermannschaft zu bekommen.
Ja, dann habe ich das falsch ausgedrückt, das wollte ich auch nur sagen. Und ich hatte halt, eher, als er reinkam, das Gefühl, so, dass der Abstand vielleicht noch viel größer ist. Und das sah alles realistisch aus, ne? Also dass das klappen kann.
Das war für mich dann übrigens der Moment, wo du sagst, Olli Welt eigentlich thematisch aneinander anschließt, wo ich irgendwie gedacht habe, Ayosha Kemlein läuft über das Feld und wie der sich gemacht hat. Ich meine damit nicht spezifisch dieses Spiel, sondern ich habe einfach nur gedacht so, Mann, der hat eine Physis gekriegt. Du siehst einfach, dass der inzwischen woanders unterwegs ist und der war, sah genauso aus vor, weiß ich nicht, einem Jahr, anderthalb. So, wisst ihr, wo ich irgendwie, wo du einfach siehst, wo also mein Gefühl nach, und ich kann mich total irren, bitte korrigiert mich, wenn das der Fall ist, ich habe das Gefühl, dass wir wieder so eine Art, Sebastian nennt das Jugendscouting, ich will das einfach Nachwuchsarbeit genannt, weil ich immer nicht weiß, wann die Leute zu uns kommen und wie lange die da jeweils so sind. Aber tatsächlich, dass man schon früher anfängt, gute Spieler zu finden, auszubilden und ranzuziehen zu den Männern. Und das finde ich eine sehr, sehr gute Entwicklung, weil wir da ganz lange viel und ausdrücklich gemeckert haben, dass uns das nicht gefallen hat und dass irgendwie nach Steven Skripski quasi nichts mehr passiert ist. Und das scheint eine Sache zu sein, die sich gerade ein bisschen verändert oder sind halt jetzt einfach mal vielleicht auch ein paar Ausnahmetalente dabei. Das ist ja auch nicht in jedem Jahrgang, aber das waren jetzt wirklich so Leute, deren Entwicklung ich mir total erfreut angucke und denke, super gut.
Den haben wir ja erst verpflichtet vor kurzem. Also es ist ja keiner aus dem eigenen Nachwuchs.
Nee, ich weiß. Aber die sind ja so ähnlich wie Ilias Ansar. Die sind halt erstmal in die Jugendmannschaften reinsortiert worden und dann guckst du, wie geht das? Und ich weiß immer nicht so ganz genau, ab wann, also ich registriere es zu selten, wann junge Spieler dazukommen, die halt nicht gleich für die erste Herren sind.
Womit du recht hast, ist also bei Bogdanov würde ich auch sagen, der ist ein bisschen separat zu sehen, wo Union, glaube ich, vielleicht jetzt die Hand draufgehalten hat, ja, bevor jemand anderes ein Jahr später, ich glaube, Dresden hätte den auch gern behalten. Aber prinzipiell ist es so, dass A, der Abstand minimiert ist, weil die Männermannschaft ist halt aufgestiegen. Wir hatten diese ganze Situation ja schon durchdiskutiert, beziehungsweise auch infrastrukturell man den Nachwuchsmannschaften nicht so viel bieten konnte. Jetzt kannst du ja einerseits was bieten und kannst halt auch, weißt ja, für welche Männermannschaft du auch suchst. Also wir suchen für eine Männermannschaft in der Bundesliga.
Ja, 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 na klar.
Spieler. Und du kannst jetzt halt anbieten mit U19 und kannst, wenn du gut bist, dich direkt bei den Männern empfehlen, ins Training rein und so. Das sehen wir auch, da sind ja Spieler dabei. So. Und je mehr du davon hast, desto mehr Werbung machst du. Und ansonsten hat Union da einen ganz anderen Fokus. Wenn sie da halt jetzt Pressemitteilung machen, weil sie irgendwelche Spieler für den Nachwuchs verpflichten, machen sie ja seit einiger Zeit, dann zeigt das halt auch nach außen, welche Bedeutung das dann mittlerweile hat. Also auch, ja. Das klingt jetzt blöd, aber auch den Eltern der Spieler zeigt das halt was. Ist ja auch wichtig, die mitzunehmen. Ja, freue mich. Und wie gesagt, bei Kämmlein, da geht es ja darum, dass er auch körperlich da jetzt, also jetzt gar nicht, was du gesagt hast, dass er dazulegt, sondern dass er, hat er ja schon, sondern dass er halt nach seiner Verletzung halt auch in so einen Wettkampfrhythmus kommt, wo er halt dauerhaft Stammspieler werden kann, weil das so eine Art Spieler Union gut tut.
Ja.
Es war dieser Wechsel, ich glaube, Kämmlein und Wu kamen gleichzeitig, ne? Oder ja. So. Und es hat so 5 bis 10 Minuten gedauert, wo sich das Spiel dafür adaptieren musste, wo auch gemerkt ist, auch bei Wu, so. Aber dann war ein bisschen mehr Spielkontrolle. Es war dann nicht sofort alles besser, aber dieses Thema, dass dir der Ball auch nicht sofort wegflippert und dass da jemand. Kämmlein hat ja, also weiß nicht, war jedenfalls phasenweise so, den Sechser gespielt und Khedira war vor ihm, ne? Das habe ich so auch, glaube ich, deutlich so wahrgenommen. Also, dass er dieses spielerische Element hatte für den Spielaufbau neben Querfeld, fand ich super. Also, weil es einfach da auch noch eine Option gibt, nochmal da auch ein bisschen, ja, würde ich noch eine Prise Vorsicht dranhängen.
Ja, aber als Jugendnationalspieler kann man ihm ja durchaus auch Verantwortung im Verein übertragen, sage ich mal. Und wie gesagt, seine Leistung rechtfertigt das ja. Und dass er Fehler macht, mein Gott, das ist völlig normal, völlig fein, machen wir alle. Hatten wir ja auch am Anfang schon. Auch Ayosha Kämmlein ist ein Mensch.
Ja, können wir noch mal kurz die Notizen checken? Ja.
Genau. Aber wie gesagt, ihn da einfach stückweise mit ranzuziehen und zu sagen, okay, dann übernimmst du jetzt gerade erstmal den defensiveren Part. Und wenn Rani nicht mehr kann, dann tauscht ihr halt beide. So, ist doch völlig in Ordnung, völlig fein, völlig gut.
Darf ich noch sagen, was ich gut fand? So auf Fanseite.
Ja.
Das ist so ein Spiel. Wir haben ja vorhin unsere Unzufriedenheit, glaube ich, sehr ausreichend artikuliert und das müssen wir jetzt auch nicht weiter klar machen. Dass wir supporten einerseits, aber wenn es halt auch nicht richtig läuft und auch mit dem Support dann nicht so klappt, dass es nicht in Pfeifen mündet, finde ich super wichtig. Ich habe gemerkt, dass Sarkasmus und Ironie sehr viel geholfen haben in diesem Spiel, bei vielen. War teilweise ein sehr munter, lag dann, glaube ich, am Ende auch am Spielstand, dass das dann in diese Richtung, aber dass das alles auch, also was auch immer man dafür eine eigene Bewältigungsstrategie hat, aber das nicht in Pfeifen mündet und sondern immer noch supportend ist, auch wenn es halt nicht der Dauersupport ist, den alle am Fernseher wahrnehmen, fand ich super. Das alles andere ist nicht konstruktiv. Also bei aller Scheißigkeit, die wir da geschrieben haben, fand ich das richtig gut.
Ja.
Habt ihr sonst noch was?
Vielleicht passend noch Honorable Mention Gästeblock. Also fand ich einen der lauteren, cool geblinkt, richtig eklige Uhrzeit. Also klar, wir haben natürlich auch genug Leute aus Bielefeld, die hier wohnen, aber trotzdem.
Was?
Wir haben manchmal nur Schwaben.
Sogar Fußballmagazine hier.
Keine Ahnung, wovon du redest.
Ja, genau, stimmt aber auch. Die Choreo war auch fein.
Ja, genau. Wir haben sich schon auch sehr viel Mühe gegeben.
Also wirklich, also wie man sich selbst so einrahmen kann, wie so ein kleines Gemälde, fand ich super. Dann sage ich jetzt einmal eine Sache, vielleicht zum Abschluss, falls niemand mehr was hat, was super ist.
Union, ja, ich gucke nochmal auf deinen Zettel.
Union ist weitergekommen.
Ah, ja, Mensch, das ist auch ganz okay. Ja.
Zweifellos super. Es gibt jetzt die Chance, mal wieder auf Hertha zu treffen. Da freuen sich, glaube ich, alle drauf, diese Option.
Das haben wir doch quasi jetzt am Wochenende auch schon, dass wir auf Hertha treffen können.
Ach Quatsch, Freiburger und Dresdner können ihre Fanfreundschaft besiegeln.
Oh Gott.
Das wird bestimmt auch ganz toll.
Ja, was soll schon schief gehen?
Also worauf jetzt hier gerade angespielt wird, ist, dass die Heimspiele von Hertha gegen Dresden mit, weiß ich nicht wie viel, 10.000 Dresdnern und Union gegen Freiburg am gleichen Tag stattfinden. Da war leider, da konnte in diesem Prozess nicht mehr eingegriffen werden, um die DFL zu zitieren. Ja. Nicht ganz wörtlich, aber ihr wisst schon.
Ja, wird schon schief gehen, ne?
Dachten ja, sie sich. Mein Gott, Berlin ist groß genug. Also wer sich nicht sehen will, der trifft sich auch nicht.
Ich wohne in Köpenick, mir ist das egal.
Ja, eben. Und ich komme aus der Hansa-Zone nach Köpenick. Also ist mir auch egal.
Du denkst dir so, 4 Vereine, ich nehme noch einen 5. mit.
Kommt noch mit, kommt noch alle rein. Mhm. Und hier Lok Bernau oder so fahre ich auch vorbei. Und dabei Motor Eberswalde. Kann ich alles, passt alles ins Auto rein.
Ja.
Hervorragend. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir geht es jetzt auch besser übrigens.
Ja, mir auch.
Ich habe auch wieder Laune.
Kategorie super.
Ja, 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 auf jeden Fall.
Dieser Podcast.
So geht's. Jetzt ich geht's Hunger. Eigentlich. Ich okay. bin auch immer noch müde von gestern, aber andere ja. Geschichte.
Oh ja. Oh ja, das übrigens, daran merke ich auch, oder merkst du, wie alt du wirst. Ich war um 1 zu Hause und heute Morgen war nicht. Und ich habe mich auch extra mit Absicht zusammengerissen. Also ich merke, ab mehr als 2 Bier merke ich es, ist egal, ob ich dann durchdrehe oder nicht. Ich merke es am nächsten Tag. Also war nach 2 Bier war Schluss und es war trotzdem nicht schön.
Ja. Ich kann es nur bestätigen. Grüße von denjenigen, die 2 Uhr morgens zu Hause waren.
Ich musste ein bisschen aufpassen, dass ich nicht einschlafe, während die Handwerker in meiner Wohnung unterwegs sind. Wäre ein bisschen komisch gewesen. Naja.
Gut, dann hören wir uns nach dem Punktspiel der Männer gegen Freiburg und der Frauen beim SV Werder Bremen. Und hoffen, dass wir einfach nochmal so ein wunderbares Pokalspiel bekommen. Heimspiel vor allem.
Ja.
Nehme ich.
Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.